Radio Jade, Bürgerfunk.
Hallo in der zweiten Stunde des Netzwerks Energiedrehscheibe im Bürgerfunk bei Radio Jade. Ich bin Stefanie Eilers und heute ist Ostersonntag, der 22.04.25. Ich lese euch heute vor, was wir so lesen. Ihr kommt nicht drum herum. Photovoltaik.eu, ein Fachmagazin der Branche, schildert: Kiel beschließt Solarpflicht für neue Wohngebäude und Parkplätze. Erschienen am 11.02.25. Und dann heißt es: Der Schleswig-Holsteinische Landtag hat die umfangreiche Novellierung des Energiewende- und Klimaschutzgesetzes, kurz EWKG, beschlossen. Teil der Gesetzesnovelle ist die Einführung einer Solarpflicht für neue Wohngebäude, Dachsanierungen und Parkplätze. Auch der Verkehrssektor muss grün werden. Das im Koalitionsvertrag vereinbarte Ziel der Klimaneutralität 2040 wurde nun im neuen EWKG verankert. Und der Ökostromausbau soll weiter forciert werden, heißt es hier. Das Ziel von mindestens 45 Terawattstunden jährlicher Ökostromerzeugung an Land ab dem Jahr 2030 wird ebenfalls in der Novelle festgeschrieben. Zum Vergleich, im Jahr 2023 waren es 20,6 Terawattstunden. Solarpflicht für Parkplätze ab 70 Stellplätzen, schreibt der Artikel. Beim Neubau von Wohngebäuden, bei größeren Dachrenovierungen von Nichtwohngebäuden sowie bei Parkplatzneubauten und Erweiterungen und Sanierungen ab 70 Stellplätzen sind Solarstromanlagen künftig vorgeschrieben. Diese Anlagen werden auf den jeweils geeigneten Dachflächen bzw. über den Parkplätzen zu errichten sein. Befreiungen sind jedoch möglich. Ziel dieser Regelung sei es, unversiegelte Fläche zu schonen und bereits versiegelte Fläche zu nutzen und durch die Installation von PV-Anlagen aufzuwerten. So bewirken wir, dass Solaranlagen flächensparend errichtet werden und weniger Agrar- oder Naturfläche verbaut wird, sagt Energiewendeminister Tobias Goldschmidt von Bündnis 90 Die Grünen. Zukunft des Verkehrs ist elektrisch, heißt es weiter. Ein weiteres Ziel, Doppelpunkt, ab 2040 fahren alle Fahrzeuge des ÖPNV klimaneutral, auch wenn die Verkehrsdienstleistungen von Dritten erbracht werden. Bereits ab dem Jahr 2035 werden neue Genehmigungen für Mietwagen, Taxis und andere Formen des Sammelverkehrs nur noch erteilt, wenn die Fahrzeuge emissionsfrei sind. Die Zukunft des Verkehrs ist elektrisch, egal ob Bus, Bahn oder Pkw, betont Goldschmidt. Ein Artikel aus photovoltaik.eu. Ihr findet den unter dem Titel Kiel beschließt Solarpflicht für neue Wohngebäude und Parkplätze. Wenn ihr den nicht findet, helfe ich suchen und ihr könnt das gerne anfordern unter info@nabu-wilhelmshaven.de oder 0171 371 6016 in allen gängigen Messengern. Wir hatten gerade einen Bericht aus photovoltaik.eu. Jetzt gucken wir mal nach haustech.de, geschrieben haustech.de. Das ist eine Seite von den Haustechnikern und die berichten aus der Praxis. Da hören wir mal rein. Nein, ihr hört rein, ich lese. Also, aus der Praxis: Erdwärme und Energiezäune als Ölheizungsersatz. Erschienen schon am 24.09.24, der Autor ist Volker Lehmkuhl. Hybride Anlagen sind meist Verbrennungstechnik plus Elektroantrieb. Doch im Wohnungsbau geht es auch ohne fossile Energien. Zwei Mehrfamilienhäuser in Lüneburg zeigen, wie. Mit Erdkollektoren, Energiezäunen und intelligentem Quellenmanagement. Heutzutage ist es bei der Heizungssanierung in größeren Wohngebäuden immer noch üblich, zusätzlich zur Wärmepumpe oder Solaranlage einen Gasbrennwertkessel in den Keller zu stellen, als Leistungsreserve für besonders kalte Tage oder einen besonders hohen Warmwasserbedarf. Doch diese Art von Hybridanlage kostet Geld und benötigt Platz, wenn überhaupt ein Erdgasnetz vorhanden ist. Außerdem sind zusätzliche Leitungen erforderlich. Monitoring und Wartung sind aufwendiger. Schließlich muss ein weiteres System überwacht werden. Nicht zuletzt, der Klimaschutz profitiert von der Heizungssanierung nicht in dem Maße, wie es sein könnte. Einfacher und zukunftsfähiger wäre es, auf klimaschädliche Verbrennungsprozesse komplett zu verzichten, schreibt haustech.de, und eine fast in Klammern vollständige erneuerbare Wärmeversorgung mit Öko- und PV-Strom vom eigenen Dach als Antriebsenergie für eine Wärmepumpe zu realisieren. Bei der Umsetzung solcher Vorhaben gilt es, drei Herausforderungen zu meistern. Nicht nur, aber vor allem im Gebäudebestand. Solarstrahlung gibt es in unseren Breiten leider genau dann wenig, wenn die größte Wärmemenge für die Beheizung von Gebäuden erforderlich ist. die reichlich vorhandene Sonnenenergie von Frühjahr bis Herbst in die Heizperiode mitzunehmen, ist deshalb die zentrale Herausforderung bei der Dekarbonisierung des Gebäudebestands ebenso wie für klimaneutrale Neubauten. Die zweite Herausforderung: stets die optimale Umweltenergie für die Wärmepumpe auswählen. Je höher die Quelltemperatur, umso geringer der Temperaturhub zwischen Umweltenergie und Heizungsvorlauf und umso größer die Effizienz der Wärmepumpe. Die dritte Herausforderung: die Vorlauftemperatur so niedrig wie möglich zu halten. Auch hier ist das Ziel ein möglichst niedriger Temperaturhub, damit eine höhere Effizienz der Wärmepumpe. So, und dann schreiben Sie hier noch, ich lese mal weiter, weil ich finde das doch spannend jetzt, weil viele immer sagen, aber die Sonne scheint ja nicht immer. Stimmt. Erdwärme und Energiezäune ersetzen Ölheizung, heißt es also in diesem Artikel von Haustech, den ich heute verlese. Ein Projekt in Lüneburg zeigt, wie sich die drei Herausforderungen meistern lassen. Es handelt sich um zwei nebeneinander liegende Mehrfamilienhäuser von Sauerland Wohnungsunternehmen mit 2919 Quadratmeter Wohnfläche in 44 vermieteten Wohnungen. Weitere Kenndaten: Baujahr 1962, regional typische Ziegelfassade, zwei Ölheizungen, dezentrale elektrische Warmwasserbereitung, ein vergleichsweise guter Energiekennwert von 101 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Die erforderliche maximale Heizleistung beträgt pro Haus 80 Kilowatt bei minus 12 Grad Außentemperatur. Der Gesamtenergieverbrauch lag vor der energetischen Sanierung bei 295.047 Kilowattstunden oder rund 30.000 Litern Heizöl pro Jahr. Kein Worst Performing Buildings, aber auch keine energetischen Musterknaben. Die Aufgabe bestand darin, die beiden 19 Jahre alten Ölkessel durch effiziente Wärmepumpen zu ersetzen, bei möglichst geringem Eingriff in die Wohnungen und ohne Dämmung der Ziegelfassade oder des Dachs. Die Lösung brachten die Gebäudetechnikfirma Metternich Haustechnik und das TGA-Planungsbüro Weidemann in Bad Sassendorf und CJ Consulting Janssen, die als zertifizierter Fachbetrieb für den korrekten Einbau der Erdkollektoren verantwortlich zeichneten. Die wichtigsten Komponenten der neuen Anlage: zwei Wärmepumpen und dann Erdwärmekollektoren, dann gibt es ganz viele Namen von Herstellern, Energiezäune und ein intelligentes Quellenmanagement ist damit verbaut worden. Und Wärmepumpenheizkörper sind auch drin. Okay. Als erste Energiequelle dient das Erdreich auf der Rückseite der beiden Gebäude, das mit Erdwärmekollektoren erschlossen ist. Die Energiesammler aus robustem Kunststoff bieten durch ihre besondere Oberfläche eine große Kontaktfläche zum umgebenden Erdreich und damit eine hohe spezifische Leistung bei geringem Flächenbedarf. Im Gegensatz zu anderen Kollektorsystemen wird bei der Verlegung auf einer Ebene nur ein Drittel der beheizten Fläche benötigt. Bei zwei Kollektorebenen übereinander sinkt der Flächenbedarf auf ein Fünftel der beheizten Fläche. In Lüneburg sind pro Gebäude 70 Stränge mit je 10 Kollektoren verlegt. Die Entzugsleistung beträgt jeweils 70 kW auf einer Fläche von etwa 31 x 17 Meter. Die Baugrube wurde 2 Meter tief ausgehoben. Die mit Sand verfüllten und eingeschlemmten Kollektoren sind robust und haben eine zertifizierte Lebensdauer von 100 Jahren. Auf der Fläche können Pflanzen bis zu einer Wurzeltiefe von 80 cm wachsen. Auch Parkflächen mit versickerungsfähigen Pflaster wären möglich. Die zweite Wärmequelle bilden 20 auf dem Gelände in zwei Gruppen montierte Energiezäune. Wegen ihrer guten Wärmeleitfähigkeit und der schwarzen Lackierung nehmen sie die Energie aus der Luft sowie aus Diffusor und direkter Sonneneinstrahlung auf und geben sie an die Sohle der Erdreichwärmepumpe ab. Jedes der 3x2 Meter großen Bauteile aus Aluminium liefert eine Leistung von rund 4 kW. Also, viele neue Begriffe, die wir lernen wollen im Netzwerk Energiedrehscheibe. Haustech.de hat davon berichtet. Findet ihr sicher aus der Praxis Erdwärme und Energiezäune als Ölheizungsersatz. Als Bündnis aus Klima- und Umweltschutzverbänden haben wir natürlich auch mit unserem Kollegen Greenpeace zu tun. Und die haben am 12.02. was veröffentlicht. Das war ganz bemerkenswert. CCS. Streit um CO2-Endlagerpotenzial in der Nordsee. Michael Weiland hat den Artikel geschrieben und Carsten Smith war ein mitwirkender Experte, der auch bei uns im CCS-Bündnis mit dabei ist. Das ist nicht unser CCS-Bündnis, sondern wir vom Netzwerk Energiedrehscheibe sind Teil auch dieses Netzwerks und dieses Bündnisses. Da haben wir also bundesweit Expertise zusammengehäufelt und ich sitze immer da mit großen Ohren und darf lauschen. Der Plan, große Mengen an CO2 in der Nordsee zu lagern, ist nicht zu Ende gedacht. Greenpeace-Experte Carsten Smith erläutert die Risiken und warum er sich mit dem Forschungsverbund Geostor anlegt. Die Idee klingt simpel und ist, wie so viele simple Ideen, leider grundfalsch. Man könnte das Klimaglas CO2 einfach am Meeresgrund verpressen und es so der Atmosphäre entziehen. CCS heißt diese Methode, Carbon Capture and Storage, zu Deutsch Kohlenstoffverpressung und Speicherung. Der Bundestag hat das umstrittene Kohlenstoffspeichergesetz in dieser Legislaturperiode nicht mehr verabschiedet. Unter einer neuen Bundesregierung wird es aber wieder auf den Tisch kommen. Mit ihm soll CCS erstmals im großen Maßstab in Deutschland erlaubt werden. Geplant sind riesige Endlager in der Nordsee. Um zu erfahren, wie viel verpresstes CO2 die potenziellen Lagerstätten aufnehmen können, ließ die Bundesregierung das Forschungsprojekt Geostar am Kieler Geomar-Zentrum für Ozeanforschung das Volumen schätzen. In einem Spiegelartikel hat Carsten Smeed, Greenpeace-Experte für Klima und Energie, Annahme und Methodik der WissenschaftlerInnen scharf kritisiert. Steht am Ende sogar das Aus für die Risikotechnologie? Greenpeace schreibt, im Spiegel kritisierst du, dass die CO2-Endlagerpotenziale in der Nordsee bloße Theorie sind. Kannst du das erklären? Carsten Smeed, gerne. Die häufig zitierte CO2-Speicherkapazität von 1 bis 6 Milliarden Tonnen ist ein reines Konstrukt, das auf höchst optimistischen Annahmen beruht. In zahlreichen Anhörungen und Stellungnahmen wurden diese Zahlen von den Geostor-Forschenden als realistisch dargestellt und daraus wurde abgeleitet, dass die Potenziale in der deutschen Nordsee ausreichten, um jährlich 30 bis 60 Millionen Tonnen CO2 aufzunehmen. Nun haben die Kieler WissenschaftlerInnen in einem Update selbst eingeräumt, dass raumplanerische, geotechnische und wirtschaftliche Randbedingungen die tatsächlich nutzbare Speicherkapazität massiv reduzieren werden. Greenpeace fragt den Carsten Smeed, also gibt es die Endlagerkapazität nur auf dem Papier? Carsten antwortet, in der Praxis schrumpft die Anzahl potenzieller Endlagerstätten auf ein paar Dutzend und selbst dann ist deren tatsächliche Nutzbarkeit alles andere als gesichert. Die ursprünglich im Geostor-Projekt veröffentlichten CO2-Endlagerpotenziale sind nicht haltbar. Über einzelnen Speicherstätten liegen zudem Störzonen, die das Risiko von Leckagen oder sogar katastrophalen Blowouts dramatisch erhöhen. Die Annahme, dass in einer Speicherstätte jährlich 10 Millionen Tonnen CO2 verpresst werden können, das ist das Hundertfache der Menge, die in den letzten Jahren im norwegischen Vorzeigeprojekt Sleipner verpresst worden ist, ist schlichtweg spekulativ und unverantwortlich. Dazu kommen Gefahren von Erdbeben, die noch gar nicht untersucht wurden. Was genau CCS ist, könnt ihr uns fragen. 0171-371-6016 wäre der direkte Draht ins Studio. Ich wiederhole 0171-371-6016 und unter www.stefanie-eilers.de gibt's dazu schon mehrere Sendungen. Hallo in der Sendung des Netzwerks Energiedrehscheibe. Ich bin Stefanie Eilers, die erste Vorsitzende des NABU Wilhelmshaven. 25 Verbände lesen, suchen, schnüffeln, organisieren sich und fragen sich, sind wir auf dem richtigen Weg? Umwelt- und Klimaschutz, Artenschutz und die Energiewende sind unsere Themen. Da gibt es natürlich immer mal wieder Dispute und auch wieder unterschiedliche Meinungen zu gewissen Sachen. Braucht es noch Windkraft im Wald oder eher nicht? Oder wie viel können wir die Windkraft und die Redispatch-Gebühren senken und so weiter? Und daraus hat sich ein ganz schönes Bündel an Menschen entwickelt, die sehr achtsam miteinander in die Diskussion einsteigen. Und ich bedanke mich ausdrücklich dafür, denn wir können nur voneinander lernen, wenn wir schön miteinander sprechen und uns gut informieren. Jo, und jetzt lese ich euch weiter vor, was es so gibt. Der Dreisat hatte einen Film herausgebracht. Ihr könnt den finden unter Dreisat. Und darunter steht das Recyclingversprechen Wege aus der Rohstoffkrise. Da gibt es eine kleine Beschreibung dazu, die heißt, eine funktionierende Wirtschaft braucht ausreichend Rohstoffversorgung. Doch die EU ist gänzlich auf Importe, etwa aus China, angewiesen. Recycling soll diese Abhängigkeit reduzieren. Erschienen ist dieser Film im ORF am 12.02.25. 2 Jahre habt ihr Zeit, euch das anzusehen. Also, das Recycling-Versprechen. So, und dann sind wir noch bei einer Pressemitteilung vom Ministerium für Umwelt. Niedersachsen. Erschienen Anfang 25, wann ist er erschienen? Ich muss nochmal gucken. Na, sage ich euch gleich, steht unten am Text wahrscheinlich. Der Umweltminister Meyer sagt, herausragende Klimaschutzinnovation aus Niedersachsen. Ein Unternehmen baut Betonrohre ohne klimaschädlichen Zement. Gibt ja immer die heiße Diskussion, was machen wir denn? Wir brauchen ja den Zement und da ist so viel CO2 in der Produktion drin. Okay. Hier heißt es also, gegen 50 Mitkonkurrenten hat sich das Unternehmen Berding Beton aus Steinfeld im Landkreis Vechta vergangenes Jahr durchgesetzt und damit den Klima-Innovationspreis Niedersachsen gewonnen. Es ist bundesweit das erste Unternehmen, das zementfreie Betonrohre klimafreundlich herstellt. Das ist eine super Innovation für den Klimaschutz aus Niedersachsen, so Niedersachsens Energie- und Klimaschutzminister Christian Meyer. Durch den Verzicht auf Zement fallen bei der Betonrohrproduktion nach Angaben des Unternehmens bis zu 70% weniger CO2-Emissionen an. Solche tollen Ideen und Innovationen können und sollen Vorbild für andere Unternehmen sein, sich ebenfalls für den Klimaschutz stark zu machen. Und darum bin ich heute hier, so Meyer, bei seinem Unternehmensbesuch in Steinfeld. Gut, dazu könnt ihr auch recherchieren. Also es geht um Berding Beton in Steinfeld und die haben was Neues erfunden und vielleicht hilft uns das allen. Ich bin Stefanie Eilers, die erste Vorsitzende des NABU Wilhelmshaven und präsentiere euch heute Lesestoff vorgelesen, also voller Service für euch. Es gab ein Feedback zur Grünstromjahrproduktion, Jahresproduktion aus 24 und das möchte ich euch mal eben vorlesen. Ihr könnt das finden unter erneuerbareenergien.de, also ein Verband. Gutes Grünstromjahr. Die preisdämpfende, ausgeglichene Strombilanz der erneuerbaren Kraftwerke, geschrieben von Tillmann Weber, erschienen am 12.01. Flauten der deutschen Windstromerzeugung haben Ende 24 empfindlich den Stromhandel gestört. Das verdeckt, dass Sonnen- und Windstrom sich schon sehr gut ausgleichen. Während die Windstromerzeugung infolge knapp einer Handvoll überraschender starker Flauten im vergangenen Jahr den Erzeugungsrekord des Vorjahres um 3 Terawattstunden oder 2% unterbot, glich dies die starke Solarstromerzeugung in Deutschland mit einem Plus von fast 6 Terawattstunden mehr als aus. Vor allem aber zeigt sich nun aber immer deutlicher, dass die beiden wichtigsten Grünstromerzeugungsquellen des Landes trotz oder gerade wegen ihres wetterabhängigen Aufkommens sich immer besser ergänzen. So machten die im Herbst und Winter auffrischenden Winde dann die dann nachlassenden Sonneneinstrahlung weitgehend wett und umgekehrt im Frühjahr und Sommer das zunehmende Licht die abnehmenden Luftströmungen. So schwankten die Einspeisungen aus den beiden erneuerbaren Energiehauptquellen im Monatsvergleich um maximal nur 5,7 Terawattstunden bei einer Mindesteinspeisung im November von 14 und einer Höchsteinspeisung beider Stromarten im Januar von 19,7 Terawattstunden, also wenig wie zuletzt 2021 oder 2018. Damals war das Einspeiseniveau der wetterabhängigen erneuerbaren Kraftwerke freilich durchweg um rund 5 Terawattstunden geringer. Die Schwankungen fallen aufgrund der ausgleichend zeitlich unterschiedlichen Erzeugung von Wind und Sonne heute also im Verhältnis zum Einspeisevolumen viel geringer aus. Dies alles ergibt sich aus einer internen Auswertung des Fraunhofer ISE, eines Fraunhofer Forschungsinstituts in Freiburg, das die Datenanalyseplattform für Stromeinspeisungen energycharts.info betreibt. So, dann wird noch ein bisschen auf die Mengen an Strom abgehoben, die in diesem Artikel veröffentlicht werden. Und dann gibt es, glaube ich, noch ein Feedback hier, da steige ich nochmal wieder ein in den Artikel. Der für die Statistikanalyse der Energy Charts beim Fraunhofer ISE zuständige ist Professor Bruno Burger. Als Gruppenleiter für Energiedaten und strategische Entwicklung bewertet er die Entwicklung der sich zunehmend ausgleichenden und der deutschen Stromlast annähernden wetterabhängigen Erzeugung positiv. Mit dem dringend benötigten und in Deutschland seit Jahren aufgeschobenen Ausbau von Stromspeichern aller Art ließ sich der sich gut ergänzende Strommix von Wind und Sonne nun kurzfristig somit der Last und dem komplexen Stromhandel in Einklang bringen, sagt Burger, dass wir zwar keine Dunkelflauten überbrücken, die kurzen Preispeaks von gut 2 Stunden Länge aber mit ihnen gut dämpfen können. Also Stromspeicher zur Preisdämpfung. Hallo im Bürgerfunk bei Radio Jade. Ich bin Stefanie Eilers mit der Sendung des Netzwerks Energiedrehscheibe heute an diesem schönen Ostersonntag. Ich hoffe, ihr habt eine wunderbare Zeit und ich bringe euch den Lesestoff, den wir lesen, gesprochen. Und zwar in Auszügen, die vielleicht nicht mal perfekt sind, aber ich hoffe, ich mache euch neugierig genug, um sich uns anzuschließen. Das Netzwerk Energiedrehscheibe ist nämlich inzwischen ein recht großes Bündnis und wir haben in allen möglichen Himmelsrichtungen sozusagen Arbeitskreise und Arbeitsgruppen gebildet und das macht derart viel Spaß, sein Wissen zu mehren und es ist auch so ein Empowerment. Also ich versuche selbst zu verstehen, was dieser Tage so los ist und mache mich nicht abhängig von irgendwelchen Leuten, die behaupten, dass es ganz anders wäre. Also, ihr könnt gerne dazukommen. Am besten geht das über einen Messenger-Dienst eurer Wahl unter 0171 371 6016. Ich wiederhole 0171 371 6016. Und jetzt kommen wir zur nächsten Meldung, die mich sehr gefreut hat. Solarserver.de berichtet nämlich, der Feldlerchenbestand fast vervierfacht. Na, ich Naturschützerin, freue mich ein Klößchen. Im unterfränkischen Bundorf versorgt ein Solarkraftwerk die Großwärmepumpe eines Fernwärmenetzes und stellt Ladestrom für die lokale E-Ladeinfrastruktur bereit. Die Projektpartner haben zudem zahlreiche Naturschutzmaßnahmen verwirklicht, heißt es in dem Artikel. Also den findet ihr unter solarserver.de und dann Bundorf, B-U-N-Dorf und Feldlerche. Kann man auch noch eingeben, ich glaube, dann kommt man hin. Ich schicke euch das gerne auch unter der benannten Nummer zu. So, ich blätter mal eben hier ein bisschen durch. Und dann heißt es, Feldlerchenbestand fast vervierfacht. Bei der Errichtung der 125 Megawatt Photovoltaikanlage haben die Projektpartner Naturschutzmaßnahmen berücksichtigt, die über die gesetzlichen Vorgaben hinausgehen. Ein Beispiel, sie haben einen Wildtierkorridor angelegt und den Abstand zwischen den PV-Modulreihen vergrößert, um breitere sonnige Streifen zu schaffen. Sie bieten Bodenbrütern wie der als gefährdet eingestuften Feldlerche trockene und warme Brut- und Lebensräume. Wir haben außerdem bewusst Baupausen eingelegt. Die Feldlerche hatte in dieser Zeit immer wieder ruhige Flächen aufgesucht, sagt Pascal Lang. Das ornithologische Monitoring bestätigt, dass die Feldlerche sich im Solarpark Bundorf wohlfühlt. Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung hat man vor dem Bau auf der Projektfläche 26 Brutreviere der Feldlerche gezählt. Das entspricht einer Siedlungsdichte von 0,25 pro Hektar. Nach dem Bau haben die Experten 2023 insgesamt 65 Reviere gezählt. Damit ist die Siedlungsdichte in einigen Bauabschnitten auf bis zu 0,66 pro Hektar gestiegen. Bei einer ornithologischen Folgeerhebung im Jahr 2024 zählten die Gutachter 99 Feldlerchenreviere und stellten damit eine Siedlungsdichte von 0,77 pro Hektar fest. Bisher war man bei der Genehmigung von erneuerbaren Energieprojekten eher zurückhaltend, wenn gefährdete Arten im Planungsgebiet heimisch sind. Die Anlage in Bundorf zeigt jetzt deutlich, dass PV-Freiflächenanlagen Tieren einen geschützten Brut- und Lebensraum bieten und Populationen wie die der Feldlerche sich erholen können. Mein Naturschützerherz lacht. Ich hatte euch versprochen, ein paar Sachen zu berichten und zu lesen, aber ich möchte euch bitten, einen Termin aufzuschreiben. Und zwar vom 23. bis 29.06. wird es dieses Jahr eine große Feier geben. Und zwar, wenn wir eine ganze Woche lang die Themen des Netzwerks Energiedrehscheibe, also aus dem Umwelt-, Klima-, Artenschutz und aus der Energiewende präsentieren. Mitten in der Stadt, wo genau, berichten wir euch dann noch. Einfach schon mal aufschreiben, da ist dann was los. Wenn ihr euch beteiligen mögt oder etwas beizutragen habt, dann sagt mir gerne Bescheid unter 0171 371 6016. Ich wiederhole 0171 371 6016. Also 23. bis 29.06. Im Juni geht's los. In der ARD plus minus wurde berichtet, am 29.01.25 findet ihr in einer normalen Recherche in einer wunderbaren Suchmaschine Stromspeicher. Durchbruch für die Energiewende, die Beschreibung der Sendung sagt, die erneuerbaren Energien sind in Deutschland massiv auf dem Vormarsch und erzeugen an vielen Tagen schon den Löwenanteil des benötigten Stroms. Aber noch gibt es ein Problem. Es lässt sich nicht steuern, wann der Wind bläst und die Sonne scheint. Deshalb müssen immer noch teure Reservekraftwerke oder Importe aus dem Ausland bereitstehen, um bei Bedarf einzuspringen. Doch langsam zeichnet sich eine Lösung ab. Die Speichertechnik hat enorme Fortschritte gemacht und leistet einen wachsenden Beitrag zur Stabilisierung des Stromnetzes. Wie wird sich der Markt für Privatkunden und Unternehmen entwickeln? Das behandelte die Sendung Plus Minus in der ARD vom 29.01.25. Also ich sage nochmal den Titel, Stromspeicher, Durchbruch für die Energiewende. Okay, damit endet die Sendung von heute und ich sage euch noch wunderbare Ostertage und freue mich auf eure Reaktionen und auf ein wunderbares Osterfest und alles Gute für euch. Bis zum nächsten Mal. Stefanie Eilers mit dem Netzwerk Energiedrehscheibe im Bürgerfunk von Radio Jade. Alles Gute euch.